Wir unterbrechen kurz für eine Werbepause. Für unseren Podcast recherchieren Anne und ich immer sehr intensiv, vom Darmmikrobiom bis hin zu stillen Entzündungsprozessen. Und dabei ploppt immer wieder dieser eine Punkt auf: unsere Mundgesundheit. Unser orales Mikrobiom, also alle Bakterien in unserem Mund, spielen eine wichtige Rolle für das Gleichgewicht im ganzen Körper. Ihr kennt das aus unserem Podcast, die Mund-Darm-Achse. Und genau hier setzt unser heutiger Werbepartner an, Natch. Bioactive Oral Care aus Berlin. Die machen Zahnpflegeprodukte, also Zahnpasta und Mundspülung, und zwar als Tabs. Das ist doch mal cool. Sehr innovativ und mit bioaktiven Inhaltsstoffen wie Hydroxyllapatit, das ist die biomimetische Alternative zu Fluorid, und hilft den Zahnschmelz zu remineralisieren. Und Postbiotika, die unterstützen unser Mikrobiom im Mund. Natch verzichtet ganz bewusst auf aggressive oder fragliche Inhaltsstoffe und setzt stattdessen auf funktionelle, wissenschaftlich fundierte Alternativen. Es soll also nicht unser orales Milieu wegdesinfiziert werden, sondern es soll unterstützt und ein gesundes Gleichgewicht im Mundraum gefördert werden. Gerade wenn wir uns mit systemischer Gesundheit oder stillen Entzündungsprozessen beschäftigen, wird klar, wie wichtig das ist. Habt ihr schon mal eine Mundspülung in Tab-Form benutzt? Also für mich ist das total neu, aber Zahnpasta-Tabs, die habe ich selbst schon ausprobiert. Ich erkläre gleich, wie das funktioniert, aber erstmal die Vorteile von den Tabs. Keine Konservierungsstoffe, um die Paste flüssig zu halten, und keine weiteren unnötigen Zusatzstoffe. Außerdem spart ihr die Plastikverpackungen, die auslaufen können. Also ich finde das gut, und Natch ist für diese Tabs mehrfach ausgezeichnet worden. Die haben eine super hohe Kundenzufriedenheit, und es gilt eben der ganzheitliche Ansatz, dass unsere Gesundheit im Mund losgeht. So, und jetzt, wie genau funktionieren die Tabs? Zum Beispiel die Professor Dr. Schaman Zahnpasta Tabs werden einfach mit den Vorderzähnen zerkaut, der Speichel kreiert dann eine cremige Paste und die Zahnbürste schäumt schön auf. Ganz normal putzen, ausspucken, fertig. Und bitte ohne Wasser. Bei den Bombastic Mouthwash Tabs, also eine der Mundspülungsformeln, läuft es ganz ähnlich. Ein Tab im Mund zerkauen, durch den Speichel wird die Formel aktiviert und dann ein paar Minuten im Mund hin und her bewegt, fertig. Zahlreiche Natch-Kunden berichten von sehr viel weniger Zahnstein, geringerer Empfindlichkeit der Zähne und auch von deutlichen Verbesserungen bei Entzündungen. Wenn ihr eure Mundpflege auf das nächste Level heben und ausprobieren wollt, wie gut sich Mundhygiene mit diesen neuen Tabs anfühlen kann, dann findet ihr die bioaktive Zahnpflege von Natch unter www.natchlabs.com. Und mit dem Code BESSERPUTZEN, zusammen und groß geschrieben, gibt's 10% aufs gesamte Sortiment. Unterstütze dein orales Mikrobiom, denn Gesundheit beginnt im Mund.
Du planst den Urlaub? Wir kümmern uns um den Mietwagen. Billigermietwagen.de ist seit über 20 Jahren der Mietwagenexperte. Wir vergleichen über 150 Anbieter, machen die wichtigsten Unterschiede verständlich und zeigen dir mit unseren Expertenempfehlungen, welches Angebot wirklich zu deiner Reise passt. Und falls sich deine Pläne ändern, die Stornierung ist bis 24 Stunden vor Abholung kostenlos. So bleibst du flexibel und kannst dich ganz auf deinen Urlaub konzentrieren. Jetzt buchen auf billigermietwagen.de und mit dem Code PODCAST 8% auf deine nächste Buchung sparen. Einlösbar bis zum 16. August 2026. Alle Gutscheinbedingungen findest du auf unserer Webseite.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Wundertütenzeit, ich freue mich drauf.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.
Eigentlich steckt ja in jeder eurer Fragen schon Stoff für eine eigene Folge. Aber bis es soweit ist, weil manches machen wir dann zu einer eigenen Folge, wollen wir heute erstmal löschen, wo es euch so richtig auf der Seele brennt. Also lasst euch überraschen, was aus der Podcast-Wundertüte heute rauskommt.
Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck.
Und Maike Dinklage von der Brigitte. Wir fangen an mit einer Frage zur Gesundheit von Kindern. Meine Kinder, 10 und 8 Jahre, schreibt uns eine Hörerin, mussten kürzlich wegen einer Streptokokkeninfektion Antibiotika nehmen. Was sollte man nach so einer Behandlung für den Darm machen? Und brauchen Kinder überhaupt schon Darmpflege, also sowas wie Ballaststoffe, Akazienfasern, Flohsamenschalen? Oder ist das in dem jungen Alter noch überhaupt nicht nötig?
Also absolut wichtige Frage und vor allen Dingen sollte man grundsätzlich bei jeder Antibiotika-Einnahme, die ja manchmal wirklich leider sinnvoll ist, wirklich auch den Kindern eine Darmpflege zukommen lassen. Das heißt, die zeitgleiche Einnahme von Probiotika und vor allen Dingen auch vorbeugend den Darm schon stärken, das heißt die Ballaststoffzufuhr erhöhen. Die Akazienfasern haben den Charme, dass die gar nicht groß schmecken und dass man die auch unter alles Mögliche unterrühren kann. Also ich habe zu Hause einen Akazienstreuer neben Pfeffersalz stehen und dann mache ich mir die Akazienfasern über eine Suppe in mein Dogfleck-Frühstück rein. Also selbst über einer Bolognese würde das sich verstecken lassen für Kinder. Das macht absolut Sinn. Also ich finde, Akazienfasern sind eben so schön verträglich. Flohsamenschalen bitte aus Bio-Qualität fein gemahlen sind ebenso gut und die Kinder mit viel Grünzeug betanken. Ich würde in diesem Fall diesen beiden süßen Kindern auch wirklich ein Probiotikum geben, damit der Darm sich wirklich auch nochmal gewissermaßen mit guten Probiotika, also Darmbakterien, stärken kann. Und das würde ich mindestens für 2 bis 4 Wochen machen.
Eine Frage zum Tofu. Da gibt es ja viele Unklarheiten und auch Verunsicherung, wie gesund oder wie ungesund Tofu überhaupt ist. Die Hörerin fragt, wie viel Tofu in der Woche ist denn in Ordnung und sollten Kinder erst ab 3 Jahren Tofu bekommen? Das hat sie nämlich gehört.
Also da muss man auch sich hinterfragen, wie man Tofu verträgt. Also ich hatte mal eine Phase, so vor 10, 15 Jahren habe ich wirklich 1-2 Mal die Woche Tofu gegessen. Ich habe gemerkt, ich kann das auch nicht gut verdauen. Also da muss jeder auf sich hören. Oder Menschen mit Schilddrüsenproblemen, da ist ja auch bekannt, dass das nicht unbedingt so empfehlenswert ist. Einfach mal schauen, was sagt der Körper. Sojaprodukte wie Tofu gelten für Erwachsene als sicher. Und ich würde da aber auch immer sagen, man sollte gucken und sich für wirklich hochwertige Produkte entscheiden, nicht gentechnisch veränderte Produkte oder, ne, das ist hier aus der EU, sind wir da auch strenger. Und am besten sind fermentierte Sojaprodukte, also Miso, Natto, Tempeh. Und bei Kindern sollte man wirklich strenger schauen. Also es gibt ja auch Länder, die wirklich ganz klar das verbieten, dass Kinder unter 3 Jahren Sojaprodukte zu sich nehmen können. Und da muss man auch differenzieren. Jetzt zum Beispiel auch Mütter, die ein Kind nicht stillen können oder wollen und auf kuhmilchbasierte Säuglungsnahrung verzichten möchten, da gibt es eine klare Empfehlung, dass sie nicht zu Sojagetränken greifen sollen. Also Soja, vor allen Dingen auch jetzt Getränke, nicht Tofu, sind wirklich nicht als Säuglungsnahrung geeignet. Und auch das Bundesministerium für Risikobewertung, die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, die raten also dringend davon ab, Säuglingsnahrung, Kleinkinder mit Soja-Eiweiß zu versorgen. Also deswegen, da gibt es also wirklich eine klare Empfehlung. Es ist übrigens im Moment so, dass auch Sojaprodukte nicht mehr mit dem Gesundheitseffekt beworben werden dürfen in dem Maße, auch weil sie oft sehr viel Schadstoffreiche haben können, also Aluminium und Cadmium. Also weniger ist mehr. Und man hat auch mal eine Arbeit gemacht, wo man sieht, dass zu viel Soja das Risiko auf Allergien erhöht. Also wenn Kinder sehr viel Soja bekommen, kann sich eine Kuhmilchallergie entwickeln. Das heißt, deswegen wurde es auch aufgenommen in die Liste der Allergenstoffe von der Behörde Europas für Lebensmittelsicherheit. Lange Rede, langer Sinn. Ich würde, wenn ich als Erwachsener gerne Tofu esse, das nach individueller Verträglichkeit machen. Ich würde es jetzt nicht mehrmals die Woche machen, ich persönlich. Also wirklich hören, was sagt die Verdauung, geht es meiner Schilddrüse gut, wie geht es dem Energielevel. Auch jedes Eiweiß, egal ob Tofu, Pilze, Eis, soll alles immer gut gekaut werden. Und Kinder würde ich wirklich frühestens ab dem 3. Lebensjahr mit Sojaprodukten in Kontakt bringen.
Vor einigen Folgen hieß es, man solle Nahrungsergänzungsmittel nicht als Kapseln nehmen, wegen der Leber. Ich nehme 5 verschiedene, alle in Kapselform. Jetzt steigen meine Leberwerte kontinuierlich. Momentan sind sie sogar 4-fach erhöht. Bisher konnte keine wirkliche Ursache gefunden werden. Könnten das die Kapseln sein, fragt sich die Hörerin.
Also erstens mal Die meisten Nahrungsergänzungen findet man ja in Kapseln. Ich glaube, ich erinnere mich, dass ich gesagt habe, dass ich auch einfach, ich habe so persönlich manchmal so, ne, ich denke da immer, die Kapsel, das muss ja auch der Körper und so weiter auch alles verdauen. Da gibt es Unterschiede. Das heißt, man sollte gucken, ist diese Nahrungsergänzung, die man, wenn man die gerade regelmäßig nimmt, aus einer wirklich soliden Reinsubstanzenherstellung. Ja, also ist das ohne Zusatzstoffe und auch wie ist die Kapsel hergestellt? Man kann ja auch übrigens mal eine Kapsel öffnen. Ich finde es zwar immer ein bisschen nervig, aber ne, dass dann so mal die Nahrungsergänzung aufgenommen wird. Es ist seltsam. Also ich habe das noch nie erlebt und habe jetzt wirklich seit vielen Jahren Menschen, die ich betreue und die meisten nehmen Nahrungsergänzung, dass davon die Leberwerte so ansteigen. Das heißt, es sollte dringend kontrolliert werden, was ist die Ursache? Ist es eine nicht alkoholische oder eine andere Form der Fettleber? Ist es vielleicht eine Form von Hepatitis? Gibt es einen anderen viralen oder infektiösen Grund, gibt es andere medikamentös toxische Ursachen. Das sollte wirklich geklärt werden. Übrigens, jede Art von Virusinfektion kann auch mal eine Leberwerterhöhung machen. Und was mich umgehauen hat, ich hatte gerade in den letzten 2 Monaten 3 Patienten. Das eine war ein Mann, das andere waren 2 Frauen, die alle wegen den verschiedensten Ursachen, der eine hatte eine Knie-OP, die anderen beiden hatten Gürtelrosenprobleme und einer hatte Migräne, bekamen Novaminsulfon, also Novalgin, ein Schmerzmittel, und Ibuprofen verordnet. Und es gibt ja Länder, da ist das Novamin sogar verboten. Das wird hier immer noch gern verordnet, aber man muss einfach wissen, das sollte man nie länger als wenige Tage, maximal eine Woche nehmen. Es ist bekannt, dass das einen ganz stark lebertoxischen Effekt hat. Und bei diesen 3 Patienten wurden die Leberwerte niemals kontrolliert. Das heißt, die kamen zu mir eigentlich wegen einer ernährungsmedizinischen Beratung oder einer ganz anderen Fragestellung. Ich habe die Leberwerte angeguckt und hab nur gestaunt, wo kommen denn diese Leberwerte her? Also auch das wäre vielleicht ein Hinweis für die Zuhörerin, ob es an sowas liegen könnte, dringend bitte klären lassen.
Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden, Leinöl mit EPA und DHA vor Ort zu kaufen, schreibt diese Hörerin. Stattdessen kaufe ich kaltgepresstes Leinöl von einer Ölmühle in der Nähe und esse 2x die Woche Fisch, also Lachs und Makrele. Ist das schon genug? Würden Sie das so empfehlen? Fragt sie dich.
Da muss man gucken. Also ich habe auch schon Menschen erlebt, die 3x die Woche fetten Fisch essen und hatten trotzdem laborchemisch, also im Blut, einen nachweislich geringeren Omega-3-Spiegel. Das heißt, das hängt natürlich auch an vom Bedarf. Wenn jemand eine entzündliche Erkrankung hat, eine Autoimmunerkrankung, dann kann es sein, dass der sehr, sehr viel braucht. Oder wenn jemand, ich hatte neulich einen Patient, der war 2 Meter groß, der kam kaum durch die Tür durch. Ne? Der wird natürlich eine ganz andere Menge an Fett brauchen, als jemand, der klein und zarter ist wie ich. Man muss ganz klar sagen, und das habe ich hier gesagt, noch an anderen Stellen, Leinöl reicht leider für die Versorgung mit den langkettigen Fettsäuren EPA, DHA nicht aus. Und diese DHA, EPA brauchen wir wirklich für die optimale Versorgung der kleinsten Gefäße und Nerven. Und das Problem ist, auch eine dunkle Flasche ist kein Garant für die optimale Qualität. Es muss wirklich unter der Herstellung garantiert sein, dass das Öl nicht in Kontakt kommt mit dichtem Sauerstoff. Deswegen, da würde ich nachfassen, zur Not dann das wirklich bestellen und auf solche Produktionen achten. Und das sollte man auch mal mit sich beobachten, wie es einem dann auch gesundheitlich geht.
Du hast ja schon öfter gesagt, dass man abends nur besser verdauliche Gemüsesorten essen sollte und eigentlich auch nicht allzu viel Salat, weil es einfach im Blähbauch macht. Gibt es denn Gemüsesorten oder auch Salatsorten, die man roh abends eigentlich ganz gut essen kann?
Also da gibt es natürlich individuelle Unterschiede. Grundsätzlich, das ist jetzt auch eine Lehre zum Beispiel aus der FX-Meyer-Medizin, die sagen ja wirklich abends gar keine Rohkost, ne? Weil du Rohkost so stark im Darm verdauen musst, dann wirst du wie so ein Mostfass. Und ganz oft schlafen die Menschen dadurch schlechter. Und wir müssen uns immer vorstellen, die Nacht ist die Zeit unserer Regeneration, unserer Regulation, die Zeit der Hormonproduktion, die Zeit der Leberentgiftung. Deswegen, auch gerade wer Schlafstörungen hat, dem würde ich echt sagen, dann isst doch dein Möhrchen lieber mittags und nicht abends. Auf der anderen Seite, das Leben ist zu kurz, um jetzt sich nur in Beschränkungen und im Zeigefinger erhoben da zu bewegen. Deswegen probieren, was passt. Also was roh mit Sicherheit nicht gut abends funktioniert, ist Paprika. Also Paprika ist roh extrem schwer verdaulich. Und da sollte man einfach aufpassen. Genauso wie auch Zwiebelsorten roh jetzt eher die Nacht ungemütlich machen. Also ich bin Fan von gekochtem, gegarten, gedünstetem Gemüse abends. Aber jeder mögt das für sich herausfinden. Ich würde nur vor allen Dingen spät abends nicht noch Rohkost essen.
Eine Hörerin hat sich unsere Folge angehört, Leben mit Essstörung. Und sie ist selber davon betroffen und hat auch eine Psychotherapeutin, zu der sie regelmäßig geht. Die gibt ihr aber keine ernährungsspezifischen Empfehlungen. Jetzt möchte sie gerne einen Rundumcheck machen lassen, um ganzheitlich an dem Problem zu arbeiten. Welche Werte sollte sie bei der bestehenden Bulimie überprüfen lassen, um den Körper dann, wenn sie diese Werte hat und ausgewertet sind, von innen unterstützen zu können?
Also erstmal finde ich ganz toll, weil hier ganz klar wird, dass man gerade, wenn man ein seelisches Problem hat, das sogar besser in den Griff bekommt, wenn man gleichzeitig beide Strippchen zieht, also die Seele behandelt und gleichzeitig ernährungsinterventionell. Weil wir wissen ja, dass zum Beispiel durch Omega-3-Gabe, durch B-Vitamin-Gabe und Magnesium sich die Seele schon ganz anders entwickeln kann. Außerdem gibt es hervorragende Daten dazu, dass hochdosiert Vitamin C vor Depressionen Demenz schützt. Aber ich möchte gar nicht wissen, wie wenig das bekannt ist und umgesetzt wird. Das heißt, die Stresstoleranz wird auch durch Vitamin C besser. Aber was sollte sie gezielt untersuchen lassen? Da muss man auch immer sagen, ich möchte jetzt nicht Werte durch den Monitor oder durch die Ohren den Menschen zurufen, wo sie dann wirklich, wenn sie eine Anlaufstelle suchen, Probleme haben. Ich würde jetzt eher mal ganz pragmatisch ein paar Sachen nennen, die auch bei jeder Hausarztpraxis wunderbar umsetzbar sind. Das sind zum Beispiel Vitamin D, das ist zum Beispiel Vitamin B12. Dann würde ich die Schilddrüse unbedingt testen lassen, weil so oft haben Menschen eine Depression, eine Angststörung, eine schlechte Belastbarkeit, eine Gewichtszunahme, richtig euphorisch, dysphorische Stimmungsschwankungen und die Schilddrüse ist nicht im Lot. Und da ganz klar nicht nur das Basishormon TSH, sondern auch die freien Schilddrüsenhormone, das heißt FT3 und FT4. Und ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde darum bitten, dass man die Schilddrüsen-Antikörper untersucht. Und dann kann man natürlich auch noch abklären lassen, ob man ein Problem mit Gluten hat. Das fände ich auch ganz interessant, weil dann hat man auch die Chance, auch über diesen Aspekt die Ernährung weiter besser aufzubauen. Die Klassiker, Leberwerte, Nierenwerte, großes Blutbild, Eisenspeicher, Ferritin und Entzündungsmarker wie CRP machen auch Sinn. Oder Hyperurikämie ausschließen, also die Harnsäure, wenn die nämlich sehr, sehr grundsätzlich schon tendenziell erhöht ist, dann ist das sogar ein Warnsignal, dass genau diese Frau nicht zu schnell abnehmen sollte. Weil wenn man zu schnell abnimmt und hat einen grenzwertig hohen Harnsäurewert, kann man einen Gichtanfall bekommen. Das sind so hoffentlich gute Werte und damit kommt sie auch bei jeder Praxis weiter.
Eine andere Hörerin hat auch eine Frage zu einem Wert, nämlich sie hat einen zu hohen Vitamin B12-Spiegel. Der liegt bei über 1100, obwohl sie täglich nur 50 Mikrogramm Vitamin B12 substituiert. Und das tut sie, weil sie vor 10 Jahren mal einen Mangel hatte. Jetzt fragt sie sich, ob es stimmt, dass man Vitamin B12 in dieser Menge eigentlich gar nicht überdosieren kann und ob es denn womöglich eine krankhafte Ursache haben könnte, dass ihr Spiegel aber so hoch ist.
Also da muss man folgendermaßen sagen, der Grenzwert ist ja auch von Labor zu Labor, aber meistens so knapp unter 1000 ist der höchst normale B12-Wert. Bei dieser Einnahme ist sie eigentlich in der Regel geschützt, sich massiv überzudosieren. Was man aber auch wissen muss, ich sehe ganz, ganz viele Menschen in der Praxis, die haben zu niedrig Vitamin B12. Oder niedrig normal sind eigentlich dann substitutionswürdig. Und was wir gerade neulich bei einer ärztlichen Fortbildung diskutiert haben, es gibt wirklich viele Menschen, die haben einen grenzwertig hohen oder wie diese Patientin einen leicht erhöhten B12-Spiegel, wo man dann jetzt eigentlich von der Lenzenz sagen würde, mach doch mal eine Pause, dass der wieder ein bisschen runter geht. Dann gibt es aber wirklich Menschen, manche kriegen ja auch B12 gespritzt, die sagen, mir geht es aber besser, wenn ich es trotzdem nehme. Die merken das zum Beispiel vom Energielevel oder wenn sie eine Mitochondriopathie haben, eine Störung im Energiestoffwechsel der kleinsten Kraftwerke des Körpers, merken die das. Deswegen wird manchmal inzwischen ärztlich diskutiert, ob diese Menschen eine Aufnahmestörung von B12 haben. Also, dass man quasi einen erhöhten Serumspiegel hat, aber dass die Rezeptoren der Zelle, die B12 aufnehmen, vielleicht ein Problem haben, das richtig gut aufzunehmen. Ich würde ihr jetzt einfach mal empfehlen, ein bisschen sparsamer mit B12. Gucken, wie geht es dem Energielevel und dem Körpergefühl. Und sie muss aber keine Angst haben, wenn der Wert wirklich an der oberen Grenze schrammt.
Wir hoffen, wir haben euch einige Fragen beantwortet heute. Also wir haben definitiv einige Fragen beantwortet, aber ich hoffe, sie matchen mit dem, was ihr auch gerne gerade wissen wolltet. Wenn das noch nicht ganz geklappt hat, dann habt ihr weiterhin die Chance, reinzukommen in dieser Sendung mit eurer Frage. infoline@brigitte.de ist da die Mailadresse, an die ihr eure Mails dann richten könnt. Und Anne könnt ihr ja donnerstags immer ab 14 Uhr bei RTL sehen. Nicht mehr an jedem Donnerstag. Wann genau Anne im Studio ist, das verrät sie euch auf ihrem Insta-Kanal.
Und da kann man dann auch mich mit Fragen bombardieren, die ich hoffentlich dann in die Sendung mit einbauen kann.
Nächste Woche werfen wir einen ganz neuen Blick auf Zähne, Hals und Rachen und verabschieden uns bis dahin für heute. Sagen euch Tschüss, gute Gesundheit und macht's gut.
Macht's gut und macht was draus.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.